Es ist schön, wenn wir heute Gottesdienst feiern dürfen, mit Ihnen zusammen in diesem schön gestalteten Rahmen, noch von einem Brautpaar gestern. Was heißt denn Gottesdienst? Paulus sagt in Römer 12, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Wir haben drüben die Übertragung. Darf ich noch bitten, dass Sie einfach drüben die Übertragung benutzen? Wir können jetzt nicht mehr Platz schaffen, aber wir wollen miteinander das erste Lied singen. Treuer Heiland, wir sind hier. 434, wir singen alle 5 Verse. Wir wollen beten. Du unser himmlischer Vater, wir sind vor dir versammelt und wir wollen gerne dir dienen. Und da geht es nicht um Worte, die wir machen, sondern du möchtest, dass unser ganzes Leben, all das, was wir tun, in unseren Aufgaben und Verpflichtungen, dich ehrt und preist. Und das bedrückt uns, dass in unserem Leben so viel Dunkles, so viel Schmutz ist und so manches Unrecht. Wir wollen das heute Morgen in deinem Licht bekennen und dir sagen, dass wir unwürdig sind. Aber du rufst uns zu dir und du kannst unser Leben erneuern, heiligen und genesen lassen. Schaff du aus unserem Leben etwas völlig Neues, nach deiner Art, nach deinen großen göttlichen Maßstäben. Und wir wollen dir jetzt auch in der Stille sagen, was uns bedrückt und bewegt. Wir beten in der Stille. Du, Herr, siehst in die Tiefe unseres Herzens. Darüber danken wir dir. Amen. Ich lese als Schriftlesung aus dem 2. Samuel-Buch, im Alten Testament, 2. Samuel 13. Die Berichte, gerade im Alten Testament, helfen uns ja, das Leben besser zu verstehen. Gerade in dieser Offenheit, in der Gottes Wort auch zu uns spricht. 2. Samuel 13. Es begab sich danach, Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die Tamar hieß. Und Amnon, der Sohn Davids, gewann sie lieb. Und Amnon grämte sich, so dass er fast krank wurde. Und die biblischen Beschreibungen sind so einmalig, so treffend, wie einen die Leidenschaft hier umbringt. Um seiner Schwester Tamar willen, denn sie war ein junges Mädchen, unberührt, und es schien Amnon unmöglich zu sein, ihr etwas anzutun. Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn von Davids Bruder Schammah, und dieser Jonadab war ein sehr welterfahrener Mann. Der sprach zu ihm: Warum wirst du so mager von Tag zu Tag, du Königssohn, willst du es mir nicht sagen? Da sprach Amnon zu ihm: Es ist Liebeskummer. Ich habe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom, liebgewonnen. Jonadab sprach zu ihm: Lege dich auf dein Bett und stell dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, dich zu besuchen, so sprich zu ihm: Lass doch meine Schwester Tamar kommen, damit sie mir Krankenkost gebe und vor meinen Augen das Essen bereite, das ich zusehe, und von ihrer Hand nehme und esse. So legte sich Amnon hin und stellte sich krank. Als nun der König kam, ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König: Lass doch meine Schwester Tamar kommen, dass sie vor meinen Augen einen Kuchen oder zwei mache und ich von ihrer Hand nehme und esse. Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen: Geh hin ins Haus deines Bruders Amnon und mache ihm eine Krankenspeise. Tamar ging hin ins Haus ihres Bruders Amnon. Er aber lag zu Bett, und sie nahm den Teig und knetete ihn und bereitete ihn vor seinen Augen und backte die Kuchen. Und sie nahm die Pfanne und schüttete sie vor ihm aus, und er weigerte sich zu essen. Und Amnon sprach: Lass jedermann vor mir hinausgehen. Es geht jedermann vor ihm hinaus. Da sprach Amnon zu Tamar: Bringe die Krankenspeise in die Kammer, damit ich von deiner Hand nehme und esse. Da nahm Tamar die Kuchen, die sie gemacht hatte, und brachte sie zu Amnon, ihrem Bruder, in die Kammer. Und als sie diese zu ihm brachte, damit er esse, ergriff er Tamar und sprach zu ihr, komm, meine Schwester, lege dich zu mir. Sie aber sprach zu ihm, nicht doch, mein Bruder, schände mich nicht, denn so tut man nicht in Israel. Es gibt so viele junge Leute, die sagen, das ist in der Bibel nicht klar geregelt, die vorehelichen Beziehungen. Tu nicht solch eine Schandtat. Wo soll ich mit meiner Schande hin? Und du wirst in Israel sein wie ein Ruchloser. Rede aber mit dem König, der wird mich dir nicht versagen. Offizielles Verlöbnis, jederzeit, aber nicht so. Aber er wollte nicht auf sie hören und ergriff sie und überwältigte sie und wohnte ihr bei. Und jetzt kommt das, was nur die Bibel erzählen kann, was sie in keinem anderen Buch finden und was sie selber über ihren Gewissen prüfen können, was jetzt geschieht. Und im selben Moment wurde Amnon ihrer überdrüssig, sodass sein Widerwille größer war als vorher seine Liebe. Und Amnon sprach zu ihr, auf, geh deiner Wege. Sie aber sprach zu ihm, dass du mich von dir stößt, dies Unrecht ist größer als das andere, das du an mir getan hast. Aber er wollte nicht auf sie hören, sondern rief seinen Diener, der ihm aufwartete, und sprach, da treib diese von mir hinaus und schließ die Tür zu. Wir wollen das Lied singen, 524. Herr, habe Acht auf mich. Das Lied der Reinigung unseres Lebens von allen falschen Gefühlen und Denkungsarten. 524, die Verse 1 bis 7.
Thank you.
Heute ist nach der Ordnung unserer Kirche als Predigttext uns gegeben 1. Korinther 6. Und dieser Abschnitt, der ist uns dann so gegeben, dass wir ihn hören und uns dem Wort Gottes stellen. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 20. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch doch nicht irreführen. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht für die Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr, denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Wenn das in der urchristlichen Gemeinde nötig war, in Klarheit die Stimme zu erheben, wie soll das erst in unserer letztbetrübten Zeit für uns wichtig werden? Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Nun unterscheidet Paulus sogar und sagt, es gibt eine Verschiedenartigkeit der Abhängigkeit. Alle, die man sonst tut, tut man außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen. Amen. Man spricht zur Zeit den Christen das Recht ab, dass sie bei dem Thema mitreden können. Sie können das in den billigen Magazinen und Illustrierten lesen und in den Aufklärungsbüchern, dass gesagt wird, ha, die Christen, das sind ja die, die an der ganzen Misere unseres Geschlechtslebens schuld sind. Die haben es uns ja vermiest. Die haben uns ja so zwanghaft hineingepresst. Die haben uns die schlechten Gefühle geweckt. Und wenn wir Komplexe haben, dann kommt das nur von den Resten unserer christlichen Erziehung. Da wird von Augustin gesprochen und von Paulus. Der sei so leibfeindlich gewesen. Und er hätte das alles verteufelt. Und hätte das verdrängt, was das Recht des Leibes ist und was ich doch ausleben darf. Das pfeifen heute die Spatzen von den Dächern. Das erzählen mir die 12-jährigen Buben. Da bin ich froh, dass wir einmal uns Zeit nehmen müssen und lesen, was Paulus zum Thema wirklich sagt. Ist der Leib feindlich? Eindeutig nicht. Er sagt, es geht um deinen Leib. Was machst du mit deinem Leib? Du musst Rechenschaft darüber geben. Hab kein einziges Wort gefunden, wo er die Gaben Gottes, das Mannsein oder Frausein und das Geschlechtliche verteufelt. Aber er spricht davon, mein erster Punkt, erst am Leib wird mein Glaubensleben konkret. Erst am Leib. Ich muss Ihnen zuerst noch einmal erzählen, was das mit der korinthischen Gemeinde war. Wir kennen ja die Probleme der korinthischen Gemeinde genau. Eine urchristliche Gemeinde mit viel Leben, in einer Weltstadt, die damals sittlich sehr verwahrlost war. Da sind sie zum Glauben gekommen, sie trafen sich zu einem sehr pulsierenden Gemeindeleben. Aber wenn Sie einmal das, was im Korintherbrief steht, vergleichen mit den anderen Briefen, dann fällt auf, dass nur in Korinth einige Dinge eine große Rolle gespielt haben. In Korinth müssen die Christen sehr überheblich gewesen sein, sehr stolz. Sie sprachen von den Gaben, die ihnen Gott gegeben hat, und mit diesen Gaben haben sie die anderen abqualifiziert. Die Heilungsgabe spielte eine große Rolle. Und dann diese ekstatische Zungenrede. Und dann sagten sie, wer die hat, ist größer als der andere, ist die Vollkommenheit. Und in diesem Korintherbrief sagt der Paulus, nee, Freunde, nicht in euren jubelnden Halleluja-Gebrüllen zeigt sich euer Glaube, sondern ob ihr euer Alltagsleben heiligen könnt zur Ehre Gottes. Ob das in eurem Leib sichtbar wird. Sie müssen die Spannung einmal verstehen und dann begreifen Sie, warum die Korinther gesagt haben, sie wollten den Paulus gar nicht mehr empfangen in der Gemeinde. Es war anstößig. Man kann sich ja in eine so isolierte Ghetto-Welt seiner Frömmigkeit zurückflüchten. Und dabei ist unser tagtägliches Leben voller Krisen, Ehenöte. Unreine Gedanken sind da. Und wenn wir einmal ansehen, was Paulus hier alles nennt, dann spricht er nicht bloß von den geschlechtlichen Dingen. Er spricht vom Götzendienst, vom Aberglauben, der so unter der Hand sich breit macht. Und er spricht von der Geldgier, vom materialistischen Sinn. Wir brauchen da jetzt gar nicht mehr viel drüber reden, wenn er von Räuberei redet, könnt ihr sagen, na, betrifft mich nicht, ich bin ja noch nie einem über die Geldbörse hergefallen. Mich hat das jetzt auf meiner Reise durch 5 ostafrikanische Länder sehr getroffen, wenn man das sieht, wird sich in Kigali der Zöllner kommt und einem den teuren Kugelschreiber abnehmen, ich sage, den kriegen Sie nicht. Dann werde ich Ihren Foto beschlagnahmen, sagen, Sie haben keinen Grund. Und ich merke, ich bin bei korrupten Beamten. Aber macht sich das nicht bei uns, auch in unserer Gesellschaft, schon breit, dass ich Dinge in meinen Händen haben will, die mir nicht gehören und die ich auf zwielichtige Weise an mich bringe, nur weil meine Macht es mir ermöglicht? Dass wir auch ein sehr großzügiges Gewissen haben, wenn es um Erklärungen geht, die wir vor Steuerbehörden abgeben müssen? Und der Paulus sagt, dein Glauben wird erst konkret im Leib. Der Leib, dort ist erst das, wo Gott geehrt und geheiligt wird. Nicht in den Worten des Singens und des Jubelns. Und dass ich das noch ein wenig klarstelle. Ist ja merkwürdig, dass solche Parolen auch so leicht bei uns verfangen von der Leibfeindlichkeit. Niemand redet so groß vom Leib wie Paulus. Ihr seid teuer erkauft. Jesus starb nicht nur, um deine Seele zu retten, sondern damit du heute ein neues Leben beginnen kannst, damit deine Ehe sich erneuert, damit dein Geschäftsleben anders wird, damit die Freude in dein Leben einkehrt. Wie war denn das, als Menschen um Jesus herum zum Glauben kamen? Da gab es erneuerte Lebensbeziehungen. Am Leib muss es doch sichtbar werden, wo denn sonst? Und jetzt ist interessant, dass in unserer angeblich so leibfreundlichen Zeit, wo wir überall die nackten Körper bestaunen können auf den Illustrierten, wir auf einmal merken, das ist ja gar nicht den Leib geehrt. Ein paar Flittchen, die hochgejubelt werden und sie sich fühlen, als seien sie das Idol der Welt? Ist das der Leib? Was ist denn mit dem alten Leib, der Runzeln hat? Ist der auch noch geehrt in unserer Gesellschaft? Der Behinderte? Das ungeborene Kind, ist das auch noch geehrt? Gilt der Leib auch noch was? Der Kranke und der Sterbende und der Pflegebedürftige. Das Wunderbare ist, dass mir erst Jesus und sein Wort die Augen öffnet für meinen Leib, nicht für den eines anderen, den ich in geiler Schau bewundere, sondern meinen Leib, den Gott mir schön gegeben hat und schön gestalten will. Ich habe die runzligen Hände von Großmüttern gesehen, die ihre Kinder gesegnet haben. Schöne Hände. Schöner als diese Hurenhände. Und wir haben die Hände von Sterbenden gesehen. Die Finger, bevor sie erkaltet sind, und die Gesichter. Und dann merken wir erst, den Leib zu lieben, so wie Gott ihn uns schenkt. Den Leib, auch wenn er schwach und müde wird. Und wir merken erst, das ist was Verkehrtes in unserer Zeit. Da wird was verdreht und auf den Kopf gestellt. Wir haben Menschen gesehen, die hochbetagt waren und immer viel tun konnten, aber deren Augen gefüllt waren von der neuen Stadt, die sie schon sahen und auf die sie zuwanderten. Das ist etwas Großes, wenn unser Leib schön wird und wenn wir überhaupt erst Schönes sehen können mit den Augen des Herzens. Und dann geschieht das, dass jeder Mensch schön ist. Jeder. So wie Gott ihn schön gemacht hat. Unverwechselbar und einmalig. Und das macht nur der Glaube möglich. Da wird es erst konkret, dass ich das nehmen darf. Ihr seid teuer erkauft. Preist Gott mit eurem Leibe. Mit eurem Leben, so wie ihr euch kleidet und geht und wie ihr esst und euren Leib gebraucht zur Ehre Gottes. Ich hoffe, dass Sie kein verklemmter Mensch sind. Es kann gar nicht sein, wenn Sie Jesus erlebt haben, der in Ihrem Leibe wohnen will. Und wie Sie dann das alles jetzt neu empfangen dürfen und bejahen dürfen. Auch ihr Frau sein und ihr Mann sein. Auch alles, was sie an Empfindungen haben, Gott gegeben. Und Gott sah an alles, was er gemacht hat. Und siehe, es war sehr gut, das steht in der Bibel am Anfang. Da wird nichts verteufelt. Gottes Gaben. Zur Ehre Gottes leben. Erst am Leib wird unser Glaube konkret. Mein zweiter Punkt. Jetzt, was verunstaltet denn meinen Leib? Was verunstaltet denn meinen Leib? Also, wir wollen klare Antworten geben. Warum sagt man dann immer wieder, da wird verteufelt? Ja, es wird ja was verteufelt. Die Sünde wird verteufelt. Oder, Paulus redet nicht mehr von der Sünde, er nennt ein anderes Wort und das ist gut so. Er redet von der Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit wird verteufelt. Die Ungerechtigkeit, die sich mit den Praktiken unseres Leibes vermischt. Jetzt sind wir heute sehr sensibel geworden. Wie regt sich die Welt auf, wenn arme Leute ausgebeutet werden, wenn Hungernde nichts zu essen haben, wenn Rassen diskriminiert werden. Da empören sich junge Leute und gehen auf die Barrikaden und in jeder Diskussion wird das Argument hergezogen, warum auch und wie engagierst du dich hier für die Gerechtigkeit der Welt? Und Paul sagt, du, warum bist du denn blind für die Ungerechtigkeit deines Leibes? Ich mit meinem Leib ungerecht? Und dann zeigt er, wie ungerecht die Praktiken meines Leibes sind. Was ist denn ungerecht in der freien Liebe, die Paulus Hurerei nennt? Was ist denn ungerecht? wenn sie die Liebe herunterwürdigen zu einem so billigen Flirt, der mit einer Nachtstunde weggewischt werden kann. Stellen Sie sich mal vor, was unsere Gesellschaft alles tun kann und wo wir selber so ohne Proteste mitmachen, dass wir verlangen, dass der kleinste Hilfsarbeiter Arbeitsschutz hat und Arbeitsrecht. Aber selbstverständlich darf ein Liebhaber die Geliebte verstoßen wie Tamar und sagen, du bist mir überdrüssig, du ekelst mich. Nur weil eine andere Süße den Arm um ihn legt. Ungerechtigkeit, sagt Paulus. Darum nennt er Ehebruch Ungerechtigkeit. Wenn plötzlich eine Frau weggestoßen wird, nur weil eine andere mit schmeichlerischen Worten uns fängt. Wir sind doch alle verführbar. Das geht doch mein Herz an. Und was ich hier predige, das predige ich doch mir. Ungerechtigkeit ist. Warum ereiferst du dich denn über Südafrika? Und du nimmst andere Menschen nur zur kurzfristigen Lusterfüllung deines Lebens und lässt sie dann liegen und kümmerst dich nicht mehr drum. Ist das nicht ungerecht, wie Menschen durchs Leben gehen müssen, nur weil sie missbraucht werden oder die Nachricht, die vor wenigen Tagen durch unser Land ging, dass 300.000 Kinder von ihren Eltern oder anderen Erwachsenen missbraucht werden als Kinder. Und was wir alles haben an Missbrauch, an Ungerechtigkeit. Es ist heute oft eine Diskussion, auch mit unseren Brautpaaren. Muss denn unbedingt die kirchliche Trauung am Anfang stehen? Kann ich nicht in Urlaub fahren, wenn wir uns doch die Liebe geschworen haben? Wenn Sie Ihren Leib heiligen wollen, Gott dem Herrn, dann können Sie das tun in der Klarheit und dann ist das ein unwiderrufbarer Akt. Weil Liebe nicht kündbar ist, so wenig die Mutterliebe kündbar ist. Eine Mutter kann ihre Kinder nicht lossagen, weil sie andere Kinder lieber hat und plötzlich schwarze Haare rassiger finden als blonde. Denn Mutter liebt das Kind, das ihr gegeben ist. Und eine Liebe ist nicht auflösbar und eine Liebe ist immer einmalig und duldet keinen zweiten bei sich. Und da sammeln sich in unserem Kopf solche anderen Bilder, wo uns etwas verlockend und groß erscheint und Paulus sagt, ungerecht ist das, fies, hinterhältig und gemein. Warum ist denn das auch noch in dem Wesen dieser Liebe drin, dass sie, wenn sie sich auf falsche Ziele richtet, keine Erfüllung bekommt? Ich verstehe nie, warum der Teufel so schlecht bezahlt. Eigentlich müsste man doch meinen, dass er gerade denen, die auf seinen Wegen gehen, die vollste Erfüllung schenkt. Genau das am meisten Ekel empfinden sie. Und wenn sie heute sich durch die moderne Literatur hindurchlesen, dann kennen sie das. Wo das mit den derbsten Worten beschrieben wird, wo Menschen sagen, mir bedeutet nichts mehr etwas und mein Leben ist mir nichts mehr wert. Ganz interessant, in Korinth war ja jede Form des enthemmten Lebens erlaubt. Korinthiazestei hieß damals im Altertum, wir wollen mal Drecksau spielen. Wir wollen leben wie die von Korinth. Und das hat offenbar wie Wellen in die Gemeinde hineingeschlagen. Und gerade das Griechentum hat so viel Leibliches getan und hat den schönen Körper idealisiert und hat in derbster Weise ihre Theaterstücke gemacht, die noch ein wenig weiter gingen als unsere moderne Theaterkultur in ihrer Derbheit und Brutalität. Und doch hat der Hellenismus im Leib nichts anderes gesehen als das Gefängnis. So hat es Plato und Sokrates und wo sie es finden, ausgedrückt, das Gefängnis, das mich einengt. Und dann haben sie von der Seele geträumt, haben sich erhoben im Idealismus. Aber sie haben es nicht fertiggebracht, ihren Leib zu adeln. Und wieder das Gleiche liegt über unserer modernen Gesellschaft. Glauben Sie doch nicht, dass das im Ernst heute eine Leibfreundlichkeit wäre. Im Gegenteil. Wenn die Frauen in die Jahre kommen, dann lässt man sie liegen. Weh denen, die durch Operationen verunstaltet sind, die Leibfreundlichkeit unserer Zeit. Sie müssen wissen, wo Sie die Wertung Ihres Leibes bekommen. Gott, der Sie geschaffen hat, Ihnen diesen Leib gegeben hat und Ihr Christsein verwirklicht sich nun in Ihrem Leib, Gott zur Ehre. Aber nicht bloß, jetzt wollen wir es nicht verengen, auf die geschlechtlichen Dinge. Es steht auch da von den Gelddingen und vom Geiz, der ja unser Wesen so prägen kann. Es steht noch viel mehr da von der Sucht, die in der verschiedensten Form sich äußern kann, hier in der Alkoholsucht. Und dann von dem Missbrauch unserer Zunge, die so gerne über andere das Negative redet und so gerne zerreißt und herabwürdigt. Und Paulus sagt, passt doch auf, dort in eurem Leib, dort zerstört ihr euer Leben. Und wenn wir dann sagen, mein Leben ist so leer, so inhaltslos, so unerfüllt, woher kommt's denn? Sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Was zerstört meinen Leib? Es gibt keine einzige Lebenspraxis. Ob Sie das nehmen in den modernen Perversitäten oder in den außerehelichen Beziehungen, in der Sie nur ein Stück Befriedigung finden, abgesehen von ein paar kurzen Augenblicken, die vergehen. Und noch viel schlimmer ist, dass Paulus sagt, wer das tut, verliert seine ewige Rettung, steht hier. Hier entscheidet sich dein ewiges Schicksal. Du kannst in der Kirche sitzen und mitsingen und sogar in Zungen reden, aber wenn es dort nicht stimmt und dein Leben nicht geheiligt ist, hast du die Ewigkeit verloren und bist ausgeschlossen aus dem Reich Gottes. Mein letzter Punkt, wie kriegen wir nun Freude an unserem Leib? Jetzt muss ich nochmal anfangen mit den aktuellen Vorwürfen, die man dann immer wieder sagt. Und sagt, dann zwingt ihr die Leute zum asketischen Leben. Nein, kein Wort von Zwang da. Und wer ein wenig den Apostel Paulus kennt, der weiß, er hat sich ja gewehrt gegen jede Form des Zwangs. Er sagt, da läuft nichts, mit Zwang kriegst du nichts hin. Er hat nicht gesagt, reißt euch zusammen, reißt euch am Riemen, bemüht euch, strengt euch an, gebt euch Prinzipien. Kein Wort. Was sagt er denn? Ihr seid gewaschen, ihr seid gereinigt, ihr seid geheiligt. Bring dein Sündenleben ins Licht Jesu. Also Evangelium ist das. Sitzt heute Morgen keiner da, der nicht belastet ist über die Unreinheit seines Lebens. In all den Dingen, ob das Götzendienst, Aberglaube, Unreinheit, Geldgier, Lästerung ist. Nichts von Zwang, nichts vom Druck, sondern bring's ins Licht Jesu. Er will dir heute vergeben. Nimm jetzt seine Vergebung an. Jesus will alles auslöschen. Auch jene böse Übeltat, auch jene Ungerechtigkeit, auch jenes fiese Gurkenstück deiner Jugendzeit. Will dich rein machen, ganz rein. Das Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. Ihr seid abgewaschen, ihr seid rein geworden. Und Paulus verkündet das den Korinthern und sagt, jetzt bleibt doch in der Freude stehen, dass ihr nimmer ans Alte denken müsst. Jetzt bloß noch euch überlegen, wie darf ich die neu geheiligten Gaben Gott zur Verfügung stellen. Wozu hat er mir das gegeben? Die Jugendkraft oder die beschränkte Kraft im Alter? Wozu habe ich meine Hände, meine Füße, mein Geld? Ich will sie benutzen und einsetzen, damit Gott gepriesen wird über meinem Leibe. Wir hatten ja eine bewegte Reise, meine Frau und ich hinter uns, als wir von Burundi, Ruanda nach Uganda kamen und dort in einer schier endlosen Fahrt durch die völlig unpassierbaren Provinzen West-Ugandas in einem Tag gefahren wurden und dann kein Quartier mehr hatten, als wir nachts um 23:30 in Fort Portal, nahe in der Gegend, wo schon die Guerillatätigkeit beginnt, ankamen. Und dann hat unser begleitender ugandischer Pfarrer an einem Waisenhaus der Kindernothilfe gehalten. Wir haben dann, zuerst wollten wir im vom Boden schlafen, wir hatten Schlafsäcke dabei, aber da haben sie noch Feuer gehabt und die ganze Stube war voll Qualm, da haben wir im Büro geschlafen, die Türe ging nicht zu, da haben wir einen Stoffetzen reingeklemmt, dass man zumachen konnte und die Kinder haben geschrien, von dem Kinderheim Babys zwischen 0 und 3 Jahren. Aber am nächsten Morgen, als wir dann aufwachten, so richtig, wissen Sie, durstig und moskitoverstochen und müde und schmutzig, wie ich das gesehen habe, wie diese schwarzen jungen Frauen diese Babys gepflegt haben. Kinder, die in der Plastiktüte ausgesetzt waren. Ledige Frauen, die mehr Liebe ausgestrahlt haben als all die, die heute ganze Aufklärungsvorträge halten. Da wissen wir, Liebe ist was viel Größeres als bloß Sexualität. Und Gott hat eine Erfüllung für uns, wie und wo ich das tun darf. Und so wie er sie führt, so wie das Brautpaar gestern, das hineingeht in dieses gemeinsame Leben und andere, die er allein führt. Und die doch all die gottgeschenkten Gaben irgendwo einbringen dürfen in der großen Erfüllung. Ein kleines Zwillingspärlein eben geborener Kinder, die keine Eltern mehr hatten und die sie mit liebender Hingabe gefüttert haben. Gebt eure Leiber hin als Gottesdienst, dass Gott gepriesen wird über eurem Leibe. Das ist jetzt wichtig, dass in ihrem Leben sie nicht stehen bleiben an den Wunden, sondern dass sie sagen, ich bringe sie ins Licht Gottes. Und ich mache jetzt einen Strich, das hat Jesus vergeben. Jetzt hat er es ausgelöscht, aber ich will in meinem Leben diesen Strich auch so machen, dass ich breche mit Praktiken, die mich ausschließen vom Reich Gottes. Und ich will nicht sagen, im Wort Gottes sei es nicht eindeutig geklärt, es ist völlig geklärt. So, dass ich das ewige Leben ererbe, heute schon. Und dass ich ein erfülltes Leben vor mir habe. Wie freue ich mich, dass ich Sie heute in diesen herrlichen Sommersonntag entlassen darf. Freuen Sie sich an den Gaben Gottes der Schöpfung. Freuen Sie sich an Ihrem Leben. Freuen Sie sich an jedem Tag, den Gott Ihnen schenkt. Freuen Sie sich an den Menschen, die Ihnen begegnen. An den Jungen und an den Alten. Freuen Sie sich an der Schönheit, die Gott geschaffen hat. Aber wissen Sie, wie Sie das alles gebrauchen können, dass Gott verherrlicht wird? Ihm zur Ehre. Amen. Und nun singen wir noch das Lied 262. Da singen wir die Verse 6 und 8 und 10 und 11. 262, 6, 8, 10 und 11. Wir wollen beten.
Lieber Herr, das sind ja die endlosen Kämpfe, wo wir ringen und immer wieder unterliegen. Und darum wollen wir das alles einfach vor dich bringen und dir danken, dass du vergeben hast. Das, was vor dir ausgesprochen und bereut ist, dass es weggetan ist in des Meeres Tiefe und dass wir jetzt auch vor dir Schuld bekennen dürfen, nicht drum herum reden und nicht beschönigen, sondern um deine Vergebung bitten, weil du dafür gestorben bist und dein Blut allen Schaden gut macht. Wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du dann uns auch ganz neu die Gaben groß machst, dass wir nicht abhängig werden und nicht geritten werden und nicht triebhaft reagieren müssen, sondern alles einsetzen dürfen in der Liebe, dass andere Menschen geehrt und gepriesen werden, dass andere durch uns Erfüllung finden und Freude, dass wir andere in die Höhe bringen und die Schwachen ehren. Herr, mach uns deine Ordnung groß, so wie dein Geist dich erfüllt hat in den Tagen deines Erdenlebens. So lass doch deinen Geist auch unseren Leib treiben. Du willst unseren Leib gebrauchen als einen Tempel deines Heiligen Geistes. Wir bitten dies auch für unseren Berufsalltag, für unsere Nöte in unseren Häusern hin und her, für unsere öffentlichen Verpflichtungen, die wir leben, dass wir überall in Volk und Gesellschaft leben als Menschen, in denen du Wohnung machst. Gib uns deine göttlichen Gedanken und lass uns nicht der Versuchung erliegen, die uns von dir trennt, sondern bewahre unsere Herzen und Sinne in dir und halte uns fest bis ans Ende. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Ich denke, wir werden einmal, vielleicht meine Frau, Ende August noch einmal ausführlich berichten. War für uns sehr eindrucksvoll, wie dieses Land Burundi, das ja bis letztes Jahr eine schwere Christenverfolgung durchgemacht hat und den letzten Missionar ausgewiesen hat, offen ist für das Evangelium. Der Staat hat den Kirchen erlaubt, in allen Schulklassen Religionsunterricht zu geben und hat uns dringend aufgefordert, Entwicklungshelfer zu senden, Handwerker, Wasserbautechniker, vor allem für die Dorfentwicklung. Und wir waren mit dem Bibellesebund dort zusammen, dann in Ruanda, in Uganda, die trostlose Lage. Der Botschafter, deutsche Botschafter, sagte mir, es gibt Provinzen, wo 60% der Bevölkerung AIDS-infiziert sind. Hospital in Kampala, 35% der Aufgenommenen sind AIDS-krank. Dann sieht man die Europäerinnen, die als Hebammen dann dort arbeiten. Was das heißt. Weil sie sagen, ich stehe unter dem Schutz Gottes, kann mir nichts geschehen, bin bewahrt. Hat mich beeindruckt, auch in Kenia und in Tansania. Es gibt viel zu tun und es wird viel getan im Dienst der Liebe Jesu. Auch unsere Entwicklungshelfer lassen sehr grüßen. Ungeheuer beeindruckend, was Horst Holzäpfel aufgebaut hat in Kampala. Unter diesen enormen Schwierigkeiten ein tolles dreistockiges Gebäude, das Versorgungszentrum für die evangelischen Krankenhäuser, was Hugo Honegger, der Ruheständler in Nairobi, gebaut hat und so weiter. Über die laufenden Veranstaltungen, das wissen Sie ja, wir haben die Bibelgesprächsgruppe dienstags, wir haben den Jugendbibelkreis, es läuft auch in den Ferien weiter. Das Opfer heute, da möchte ich noch ein Wort dazu sagen. Sie kennen sicher alle unsere Familie Kümmel, die hier in der Arbeit des Blauen Kreuzes standen, in der Suchthilfe an Alkoholabhängigen. Auch das ist eine Not, die in der Stille lebt und wo wir gerufen sind, unsere Liebe tätig werden zu lassen. Mich hat immer beeindruckt, wie die lieben Kümmels alles da hineingegeben haben, diese Arbeit. Und sie haben sich jetzt ja rufen lassen in ein Haus, das heißt Hort der Hoffnung, in Dachsbach in Rauschenberg in Bayern. Christliche Lebenshilfe an Suchtkranken. Und das wird von einem freien Spendenkreis unterhalten. Und da fehlt es am nötigsten. Wenn man heute so ein Thema hat und drüber redet, wie das ist, wenn man am Leibe gebunden ist, dann ist die Frage, was tun wir? Wir haben selber solch eine Arbeit nicht, dann wollen wir dort helfen. Wo solch eine Arbeit geschieht? Und die Kümmels gingen hin und jetzt wollen wir den Rahmen dazu ermöglichen. Dafür ist also heute das Opfer bestimmt. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Mathilde Weisenritter, früher Schickstraße 5, Alter von 86 Jahren, aus unserem Seniorenkreis, ein treues Glied und eine Helferin, vielen Stellen, auch in den Veranstaltungen unserer Gemeinde. Das Kind Carsten Weiß aus der Schickstraße 5. Und dann hörte ich, wurde mir gesagt, dass schon vor einer Woche die früher in der Neffstraße 6 wohnhafte Frau Heine, die dann im Pflegeheim war in Bethanien, verstorben ist und schon bestattet wurde. Und dann wurde die Frau Anneliese Groß, Diplombibliothekarin, Alter von 57 Jahren, im Trüffelweg 18 in Schömberg, beerdigt. Es hat uns sehr bewegt, die war jeden Sonntag mit ihrer Mutter unter uns und im Bibeltraining und ist im Februar so schwer krank geworden und hat diese Leidenszeit getragen. Groß erlebt, hindurchgetragen. Mit einem wachen Geist zur Ehre Gottes in völliger Lähmung. Das Wort war ihr Konfirmationsspruch, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.